Cashflow, ein Podcast über Geld und Politik mit Daniel Bayers.
Herzlich willkommen zu Cashflow, dem Podcast über Geld und Politik. Mein Name ist Daniel Bayers und ich bin Finanzminister von Baden-Württemberg. Ja, Angela Merkel hat mal über gute Finanzpolitik gesagt, dass die schwäbische Hausfrau als Vorbild taugt und ja, als Vorbild für Sparsamkeit, als Vorbild für kluge Finanzpolitik. Und daran musste ich neulich mal denken, als ich die Meldung gelesen habe, wonach im vergangenen Jahr 77% der neu eingestellten Finanzvorstände alle Männer waren. Finanzen, Geld, Steuern, Finanzpolitik, das scheint ja immer noch eine starke, männlich geprägte Domäne zu sein. Und warum das so ist und vor allem auch, wie sich das ändern lässt, darüber möchte ich heute sprechen mit meinem Gast. Sie ist Professorin für Finanzwirtschaft, sie ist Gründerin der Gesellschaft für Finanzkompetenz und sie setzt sich seit Jahren für ein sehr wichtiges Thema, also auch mir persönlich wichtiges Thema ein, nämlich die Finanzbildung. Herzlich willkommen, Katrin Löhr.
Klasse, ich freue mich hier zu sein.
Frau Professor Löhr, können Sie eigentlich was mit dem Bild der schwäbischen Hausfrau anfangen? Wir haben ja eben im Vorgespräch ein bisschen geredet. Sie sagten, Sie stammen eigentlich aus Südbaden. Da ist die schwäbische Hausfrau ja schon unter dem regionalen Aspekt irgendwie weit weg. Aber haben Sie einen persönlichen Zugang zu dem Begriff?
Ja, auf jeden Fall. Denn aufgewachsen bin ich in Südbaden. Geboren bin ich in Schwaben, in Tübingen. Und von daher wurde da schon seit Kindesbein an immer ein bisschen mitgefrotzelt. Und da kann ich sehr gut was mit anfangen. Und ja, seine Finanzen im Griff zu haben, bewusste Entscheidungen zu treffen, ja, das kann man ja auch mit der schwäbischen Hausfrau verbinden. Das ist ja eine gute Basis. Heutzutage braucht man noch ein bisschen eine Schippe obendrauf, ja. Aber als Basis ist das ein guter Start.
Ja, und wir könnten jetzt viel an dieser Metapher uns damit auseinandersetzen, zum Beispiel, warum eigentlich das nicht ein Hausmann ist und warum es immer eine Hausfrau sein soll. Ich finde aber noch einen ganz anderen Aspekt auch nochmal in dem Kontext wichtig, weil das natürlich ja vor allem von der damaligen Bundeskanzlerin als Vorbild für die staatliche Finanzpolitik gedacht war. Und natürlich funktioniert ein Staat ganz anders als ein Privathaushalt. Und deswegen kann ich jetzt persönlich der schwäbischen oder gerne auch der badischen Unternehmerin eigentlich mehr abgewinnen, der auch mal zur Bank geht, einen Kredit aufnimmt und in Zukunft investiert, in Zukunftsinvestitionen, sei es in die Infrastruktur oder in neue Technologien. Aber das ist eine andere Debatte. Die wird ja gerade auch unter dem Stichwort Sondervermögen und Veränderung auch der Schuldenbremse diskutiert. Aber ich möchte zu unserem heutigen Thema direkt kommen, Frau Löhr, und möchte Sie mal ganz persönlich fragen, warum interessieren Sie sich eigentlich für Finanzen und wann in Ihrer Laufbahn ist da irgendwann mal auch Interesse geweckt worden?
Ja, also zum einen fand ich das Thema Geld immer schon spannend, weil das für mich auch die Verbindung war zu Freiheit und Unabhängigkeit. Also Geld war für mich immer irgendwie auch die Übersetzung zu anderen Themen. Und da würde ich auch jede und jeden immer einladen, nicht beim schnöden Geld aufzuhören, sondern zu gucken, was kann man damit bewegen, welche eigenen Werte kann man damit auch leben. Und aber so richtig auf das Thema Finanzbildung bin ich gekommen, als ich an die Hochschule gekommen bin. Ich war vorher zuerst in der Beratung und dann in der Industrie im Finanzbereich tätig und bin dann an die Hochschule gekommen und hatte mich darauf gefreut, mit den BWL-Studis über Finanzen zu sprechen und auch über ihre privaten Finanzen. Und dann musste ich erfahren, und heute weiß ich, dass meine Vorstellung damals eher naiv war, aber ich musste erfahren, dass BWL-Studierende sich auch nicht besonders gut mit ihren eigenen Finanzen auskennen und das auch nicht unbedingt Teil des Studiums ist, dass das sehr davon abhängt, wer die Dozentinnen und Dozenten sind, ob die das mit einbringen. Die kannten sich hervorragend aus, wie man Unternehmensbilanzen analysiert und ganz viele andere tolle Dinge aus dem Unternehmensumfeld. Aber jetzt mal die eigenen Finanzen wirklich in die Hand zu nehmen und aktiv zu gestalten, das war da nicht. Und so bin ich auf das Thema gekommen, weil dann habe ich gedacht, ja Moment mal, wenn sich BWL-Studis da schon nicht irgendwie mit auskennen und keinen Draht zu haben, was ist denn mit anderen Studierenden, was ist mit Azubis, was ist mit überhaupt den Menschen, die es nicht von zu Hause mitbekommen haben oder von anderen Bezugspersonen. Und da musste ich sozusagen dann erfahren, dass es wirklich Zufall ist, ob jemand in Deutschland finanzielle Bildung mitbekommt oder nicht. Und so ist das alles entstanden. Daraufhin habe ich dann Hochschulwettbewerb ins Leben gerufen und Studierende haben ja unterhaltsame und inspirierende Konzepte entworfen, wie man finanzielle Bildung auf wissenschaftlichen Grundlagen jungen Menschen mitgeben kann. Und dabei ist Funny Money entstanden. Also das war im Grunde so der Start, wie ich in das ganze Thema finanzielle Bildung reingekommen bin, nachdem ich vorher natürlich schon im Finanzbereich auch aktiv war. Aber das ist ja dann nochmal eine andere Einsicht gewesen für mich.
Unheimlich spannend, was Sie sagen, dass es da Ihnen sehr schnell bewusst wurde, ein Gap gibt zwischen denjenigen, die in der Theorie sich damit auseinandersetzen und ja, Renditen ausrechnen können und genau, alles Mögliche machen können, aber im ja, Zweifelsfall das hart erarbeitete Geld als Student, als Studentin dann, ich sag's mal so salopp, vielleicht auf dem Tagesgeldkonto, wenn überhaupt, verkümmern lassen und ja, dass sie das stutzig gemacht hat und der Sache auf den Grund gehen wollten. Darüber sprechen wir auch. Lassen Sie uns vorher ein paar Begrifflichkeiten mal klären. Ich habe jetzt bei Ihnen die zwei Worte gehört, Finanzbildung, Finanzkompetenz. Was ja, verstehen Sie eigentlich darunter?
Das ist eine gute Frage, weil es wird oftmals irgendwie als Synonym begriffen und es gibt auch gar nicht die eine Definition, also es gibt verschiedene Definitionen in der Wissenschaft. Ich würde es mal so abgrenzen. Wir brauchen finanzielle Bildung, das ist im Grunde ein Prozess, ja, um Finanzkompetenz zu bekommen. Und Finanzkompetenz, da gehört dann nicht nur Wissen dazu, sondern auch Fähigkeiten, Fertigkeiten, eine gewisse Einstellung zum Thema, eine Motivation, sich damit auseinanderzusetzen. Und das war mir am Anfang auch wirklich mal, auch abgesehen von der wissenschaftlichen Perspektive, gar nicht bewusst. Am Anfang hatten wir bei Funny Money das Thema Money Mindset gar nicht so auf dem Schirm. Also wir dachten, na, jetzt wissen die jungen Leute, wie sie es machen, ja, und jetzt können die loslegen. Aber wenn jemand immer sein ganzes Leben lang im Grunde gehört hat, ich sage jetzt mal, reiche Menschen sind unsympathisch, Rendite ist kriminell, ja, das alles ist irgendwie negativ behaftet, dann ist es total wichtig, sich damit mal auseinanderzusetzen und zu schauen, denke ich das eigentlich noch oder ist das im Grunde so ein Glaubenssatz, den ich mit mir mittrage und der mich dann, naja, fast auf unsichtbare Weise daran hindert, auch umzusetzen, weil ich ja dann vielleicht die Lager wechsle. Also wenn ich da ein negatives Bild mitbekommen habe, dass ich da erst nochmal wirklich für mich selber reflektieren kann, passt es denn jetzt auch für mich und kann ich nicht auch ein sympathischer, reicher Mensch sein? Ja?
Spannend. Auch darüber reden wir vielleicht gleich nochmal, welches Vorurteil möglicherweise beim Geldanlegen und mit Geld umgehen zutrifft und welches nicht. Lassen Sie uns nochmal einen Blick auf die strukturellen Herausforderungen einen Blick werfen. Die letzte Bundesregierung hat eine Finanzbildungsplattform gestartet. Auch wir als Länder haben das immer positiv an der Stelle begleitet. Und ich frage mich, was braucht's eigentlich noch, um die finanzielle Bildung in den Ländern, denn Bildung ist ja auch Ländersache vor allem, ist unsere vornehme Aufgabe im Föderalismus, dem nachzukommen. Was können wir da eigentlich noch verbessern? Es ist in Baden-Württemberg beispielsweise so, dass ökonomische Bildung, das ist natürlich ein bisschen breiterer Begriff als die rein finanzielle Bildung, aber die ökonomische Bildung in allen weiterführenden allgemeinbildenden Schulformen durch die Fächer Wirtschafts-, Berufs- und Studienorientierung, so heißt es in der ersten Sekundarstufe, und Wirtschaft, so heißt es in der Sekundarstufe 2, ganz gut abgedeckt ist. Wie verorten wir uns da im Vergleich auch zu anderen Ländern? Wie würden Sie da drauf schauen? Und wo ist vielleicht auch noch Luft nach oben?
Ja, also Baden-Württemberg ist da ja sicherlich eines der Bundesländer, die da großartig vorangeschritten sind. Das zeigt ja auch die ÖBIX-Studie vom Institut für ökonomische Bildung an der Uni Oldenburg mit dem Dirk Lörwald, die zusammen mit der Flossbach von Storch Stiftung, der wäre ja noch von Hugo, diese Studie immer durchführen, wo Baden-Württemberg sehr gut abgeschlossen hat. Und die Herausforderung ist, denke ich, wirklich die strukturelle Verankerung, wo wir die Länder brauchen, ja, dass wir in irgendeiner Form strukturell sicherstellen, dass junge Menschen an den Schulen Wirtschafts- und Finanzbildung bekommen. Ein wichtiger Punkt dabei, die Lehrerbildung muss natürlich mitgedacht werden. Ja, also das ist immer die Frage. Man kann immer viel fordern, aber im Grunde sind das mehrere Aspekte, die da eine Rolle spielen. Und ja, wo in Baden-Württemberg durchaus schon sehr, sehr gute Schritte gegangen wurden. Ja.
Und was sind die Hürden aus Ihrer Sicht, die es so gibt, um zu einer besseren Finanzbildung und zu mehr Finanzkompetenz zu kommen? Wo wünschen Sie sich mehr Engagement? Wo stehen wir uns irgendwie selbst im Wege? Weil ich fand, Sie haben das vorher anfangs sehr schön gesagt. Es geht jetzt ja hier nicht um einfach ein neues Fach einzuführen, sondern im Grunde, wer über seine Finanzen herrscht, ist in der Lage, ein selbstbestimmtes, unabhängiges Leben, vielleicht auch als Leben als guter Staatsbürger, wenn ich das mal so ein bisschen moralisch sagen darf, in die Hand zu nehmen. Und da geht es ja um sehr, sehr viel mehr. Und gleichzeitig sind wir natürlich immer in dem Konflikt, es gibt ein gesellschaftliches Problem, also sourcen wir das Problem in die Schulen aus. Und es ist ja nicht so, als hätten die Schulen schon genug mit Digitalisierung und all den Herausforderungen um uns herum. Das Bildungssystem ändert sich gerade vom Kopf auf die Füße. Natürlich auch zusätzliche Belastungen für die Lehrkräfte, für die Schülerinnen und Schüler. Man muss die Lehrpläne natürlich neu sortieren und dergleichen. Wo sehen Sie da die Hürden auf dem Weg zu einer besseren Finanzbildung bei uns im Land?
Ja, also ich bin ja auch Gründungs- und Forschungsmitglied im Bündnis Ökonomische Bildung, wo wir uns dafür einsetzen, dass das wirklich in der Breite strukturell verankert wird, dass Wirtschafts- und Finanzbildung wirklich in der Bundesrepublik Deutschland überall vermittelt wird. Und da ist es natürlich eine Herausforderung, dass wir ein föderales System haben und natürlich sehr viele Fächeranforderungen in der heutigen Zeit. Das ist ja nicht nur, dass es Wirtschafts- und Finanzbildung ist, was fehlt, sondern das Bildungssystem insgesamt natürlich vor Riesenherausforderungen steht. Und dann letztlich da den Raum zu schaffen, da ist noch nicht an allen Ecken und Enden Einsicht gereift. Sie haben angesprochen, die Bundesregierung hat diesbezüglich eine Initiative gestartet, die letzte. Ich finde das gut. Reicht die Plattform an Leine aus? Nein, natürlich nicht. Es ist ein Beginn. Es gab auch entsprechende Forschungsgelder, die letztlich das Thema nochmal in den Mittelpunkt gerückt haben. Ich glaube, es ist eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung, wo die Politik wirklich Rahmenbedingungen schaffen muss. Ich finde es auch wichtig, dass nicht nur die junge Zielgruppe im Blick ist, sondern auch diejenigen, die eine Riesenrentenlücke haben, die jetzt noch einige Jahre Zeit haben, ja, etwas an dieser Rentenlücke zu verändern. Aber dazu braucht es finanzielle Bildung. Das heißt, aus meiner Sicht ist es wirklich eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, wo die Politik ihren Beitrag leisten muss. Aber beispielsweise finde ich es auch sehr hilfreich, wie es auch in anderen Ländern teilweise schon gemacht wird, die Unternehmen mit ins Boot zu holen und entsprechend als Multiplikator zu verstehen. In anderen Ländern gibt es Financial Wellbeing, sozusagen Finanzbildung über den Arbeitgeber für den Arbeitnehmer. Und die Unternehmen haben da auch was von in Richtung höherer Mitarbeiterbindung, höherer Arbeitgeberattraktivität, aber auch Performance-Steigerungen, weil die Leute beschäftigt es natürlich. Also im Grunde wissen nahezu alle, dass es da Handlungsbedarf gibt. Nur wenn die finanzielle Bildung nicht da ist, ist da angesichts der Komplexität heutzutage auch eine gewisse Ohnmacht. Und da kann man eben unterstützen. Und aus meiner Sicht schaffen wir diese Aufgabe wirklich nur gemeinsam, wenn alle verschiedenen Akteure mit an einem Strang ziehen, weil es ist eine Riesenherausforderung, aber es ist auch eine Riesenchance, weil die Produkte sind da, also wir müssen nicht darüber debattieren, es gibt sehr schlechte Produkte, aber es gibt auch hervorragende Produkte, ja, also es gibt Lösungen. Und die Bildung ist eben aus meiner Sicht ein ganz, ganz wichtiger Anteil, um da was zu bewegen. um die Menschen in die Lage zu versetzen, informierte und bewusste Finanzentscheidungen zu treffen und sicher dann letztlich auch um die Dinge zu kümmern, die ihnen wirklich am Herzen liegen. Also es soll ja kein neues Hobby sein, aber ich brauche eben eine grundlegende Bildung, um da für mich die richtigen Entscheidungen zu treffen, weil es gibt ja auch nicht immer nur schwarz und weiß. Ja, für den einen passt es, für die andere wieder nicht. Und damit das eben eine eigenständige Entscheidung sein kann, ist diese finanzielle Bildung so unglaublich wichtig.
Ich will das nochmal verstärken, weil Sie sprechen mir da aus dem Herzen. Das ist ja jetzt nicht nur ein Thema, weil wir uns in der Politik was Neues ausgedacht hätten, sondern ich glaube, wenn man es ernst meint, dass die demografischen Herausforderungen in unserem sozialen Sicherungssystem, vor allem in der Rente, Sie hatten es angesprochen, wenn wir die ernsthaft angehen wollen, dann reicht es ja nicht zu sagen, liebe Leute, ihr müsst halt mehr privat vorsorgen, sondern gleichzeitig hat der Staat, glaube ich, schon auch die Fürsorgepflicht, dass wir uns alle zumindest auf dem gleichen Ausgangsniveau idealerweise befinden. Sie hatten ja gerade gesagt, da gibt es gewisse Haushalte, die sind vielleicht von zu Hause aus schon geprägt. Die haben, weiß ich nicht, mit 19 ihr erstes Trading-Konto und das ist für die eine Selbstverständlichkeit, mit Aktien umzugehen. Für andere ist das ein Buch mit 7 Siegeln und sie sind eher froh, wenn sie sich im ganzen Leben damit nicht beschäftigen möchten. Aber ich glaube schon, einfach Menschen zu, neudeutsch würde man sagen, zu empowern, zu befähigen, souveräne, gute Entscheidungen zu treffen, ist die Kehrseite. Und es kommt noch was hinzu. Das geht auch manchmal in dieser aktuellen Diskussion über die Sondervermögen und so etwas verloren. Wir werden ja sehr viel privates Kapital für die Transformation, um mal diesen ja etwas sperrigen Begriff zu nutzen, aber für die Modernisierung des Standortes. Der Staat muss natürlich in Infrastruktur, in öffentliche Infrastruktur investieren und in die Bereiche, wo er eine staatliche, hoheitliche Aufgabe hat. Aber das Großteil des Kapitals, 80%, sagen Studien etwa, für die Erneuerung des Standorts, für neue Technologien, für die Transformation in der Automobilindustrie und, wird von privaten Investoren kommen müssen. Und das ist natürlich auch eine gute Möglichkeit, Menschen an diesem wirtschaftlichen Erfolg, an der Erneuerung auch partizipieren zu lassen. Und deswegen sehe ich immer Finanzbildung als so ein bisschen das Schmiermittel, das Bindeglied, um einerseits die Notwendigkeit zur Transformation und das größere Engagement in der privaten Altersvorsorge zusammenzubringen. Und jetzt, Frau Löhr, jetzt kommen wir mal zu dem Pudelskern. Ist es ja schon so, dass es auch eine gewisse Geschlechterungleichheit im Finanzsektor ist. Das sehen wir immer noch in Vorstandsetagen von Banken, wenn man in die Bilder schaut, die Leute, die vor so Trading-Systemen sitzen, das ist immer noch eine sehr männlich dominierte Szene. Hat sich, glaube ich, ein bisschen was geändert. Aber es ist ja nicht nur so in den Banktürmen dieser Welt so ein Thema, sondern überhaupt Menschen, die am Finanzsektor und sei es auch nur als Privatsparer und Anleger sich engagieren. Ist es so oder ist es ein Vorurteil? Und wenn es so ist, warum gibt's nach wie vor diese krasse Geschlechterungleichheit im Finanzsektor? Wo kommt das her?
Ja, es gibt tatsächlich eine krasse Geschlechterungleichheit und es gibt natürlich unglaubliche viele Gender Gaps. Also wir alle kennen Gender Pay Gap, Gender Pension Gap und so weiter. Und das gibt es aber auch im Bereich Investment und Financial Literacy, also finanzieller Bildung. Und das Kuriose ist, also auf der einen Seite weise ich da immer darauf hin, was es alles für Gaps gibt und gleichzeitig lade ich die Frauen aber auch ein, ihren persönlichen Tag Null zu feiern, weil ich gerne auch eine neue Perspektive auf das Thema legen würde. Weil was es genauso gibt, sind Studien, dass Frauen, die anlegen, eigentlich die erfolgreicheren Geldanlegerinnen sind. Ja, die Camelia Preher aus Mannheim hat da beispielsweise Studien oder es gibt auch unterschiedliche Studien aus dem Ausland. Also wir haben da tatsächlich wissenschaftliche Evidenz, dass Frauen, die anlegen, bis zu 1,5% mehr Rendite pro Jahr. Das ist unglaublich viel generieren. Ja, und das ist eine Perspektive, die mir fehlt. Ja, also wir haben diese Defizite in dem Bereich und gleichzeitig, glaube ich, müssen wir da auf das Potenzial schauen, ja, und die Frauen ermutigen, das Thema anzugehen. Meine Erfahrung ist, dass die Frauen sich oftmals nicht von der Finanzbranche so unglaublich angesprochen fühlen. Die ist eben durchaus, wie Sie schon sagten, männlich geprägt und dominiert und das Look and Feel ist auch häufig so. Und dann ist das häufig so, es hat irgendwie nichts mit mir zu tun. Wir haben da beispielsweise ja auch ein Female Finance Programm entwickelt, wo wir eben entsprechend von der Sprache her und vom Look and Feel das eher bei den Frauen sehen. Wir merken aber auch, sobald die Finanzbildung da ist, ist das egal, welche Farbe das hat. Also das ist eigentlich nur am Anfang so diese Brücke, dieses Einladen, hey, schau es dir doch mal an, weil ich sage immer, Finanzen sind das meist unterschätzte Thema überhaupt. Ja, die meisten denken so öde oder noch schlimmer, so eher auf Höhe des Zahnarztbesuchs, ja, das ganze Thema. Aber nein, was ich eben schon sagte, das geht im Grunde darum, finanzielle Freiheit, und es geht um individuelle Wünsche, individuelle Werte, ja. Was möchte ich eben entsprechend mit meinem Leben machen? Habe ich eben entsprechend auch eine Partnerschaft, wo ich das einigermaßen gleichberechtigt leben kann? Wobei ich jetzt kein Fan bin, irgendwem vorzuschreiben, wie was aufgeteilt werden soll. Aber diese Gaps kommen eben natürlich sehr häufig auch durch das traditionelle Rollenverständnis. Und finde, da ist auch nichts dagegen zu sagen, wenn man das so machen möchte. Nur, was ich wichtig finde, und da sind wir wieder bei informierten und bewussten Entscheidungen, dass da ein Preisschild dran klebt, wenn eben ein Partner, eine Partnerin zu Hause bleibt, und dass man das dann optimalerweise irgendwie gerecht aufteilt, ja, und nicht eben, die Altersarmut ist weiblich, das wissen wir alle, das hat viel mit Teilzeit zu tun, das hat viel mit dem traditionellen Rollenverständnis zu tun, und das eben im Blick hat, weil das ist etwas, ist dann oftmals böses Erwachen, sage ich jetzt mal.
Genau, das ist, glaube ich, das Thema, dass vielen das ja erst dann bewusst wird, wenn es eigentlich zu spät ist.
Genau.
Trennungen finden im Leben statt, und auf einmal ist man auf sich selbst gestellt, oder der Partner verstirbt. Vielleicht gibt es da noch sowas wie eine Witwenrente, vielleicht aber auch nicht. Und auf einmal schlägt das dann zu, und das, glaube ich, frühzeitig auch an Frauen zu formulieren, ist, glaube ich, ein unheimlich wichtiges Thema. Und Sie haben es vorhin sehr schön gesagt, da geht es um Unabhängigkeit, da geht es um Souveränität, da geht es, glaube ich, um ein selbstbestimmtes Leben an der Stelle. Ich musste bei einer Sache eben, ich will gar nicht sagen schmunzeln, weil dafür ist das Thema zu ernst, aber als Sie das sagten, dass es wissenschaftliche Studien gibt, dass Frauen die Männer outperformen, was die Rendite angeht. Es ist ja so, die Rendite wird ja nie als solches angeschaut. Sie wird ja immer ins Verhältnis zum Risiko gesetzt. Und offenbar ist gerade, sind Frauen sehr erfolgreich, Risiko und Rendite in ein gesundes Verhältnis zu bekommen. Und ich erinnere mich an einen Satz, den, glaube ich, Madame Lagarde, Christine Lagarde, die heutige EZB-Chefin, gesagt hat, nämlich als die große Finanzkrise war, sagte sie sowas, ich krieg's nicht mehr genau aus dem Kopf hin, aber hab's noch dunkel im Ohr. Sie sagte irgendwie, wenn Lehman Brothers Lehman Sisters gewesen wäre und von Frauen geführt worden wäre, dann hätt's vielleicht zumindest in dieser Form diese Finanzkrise nicht gegeben, weil man nicht diese Risiken so blind eingegangen wäre. Und das war, glaube ich, offenbar nicht nur ein flotter Spruch, sondern auch, ich habe ein bisschen was gelesen zur Vorbereitung dieses Podcasts, gibt es durchaus empirische Evidenz, die das an der Stelle auch nochmal deutlich macht.
Das ist richtig, ja.
Jetzt ist es ja so, Frau Löhr, wir haben über eben die Schule, die Schulstrukturen gesprochen. Sie haben gesagt, auch da gibt's Luft nach oben. Auch das gilt natürlich für uns im Land und gleichzeitig, glaube ich, auch die neue Bundesregierung, die weiter an dem Ball bleiben sollte. Aber es ist natürlich auch etwas, was nicht nur die Schülerinnen und Schüler in den Schulen konfrontiert, sondern, glaube ich, ein Thema, was Menschen über ihren gesamten Lebenszyklus quasi begleitet. Und deswegen gibt es natürlich die Überlegung, wie lässt es sich sonst noch das Thema Finanzbildung und die Stärkung von Finanzkompetenz im Lebensalltag integrieren? Und ich finde, da ist es schon auffällig, dass es immer mehr dieser Finanzinfluencer, vor allem übrigens Finanzinfluencerinnen auch gibt. Auch das ist ja ein Zeichen für Hoffnung, da tut sich was. Jetzt ist es klar, nicht jeder dieser Vorschläge ist immer seriös. Ich glaube, da muss man auch mal einen genauen Blick drauf werfen. Aber wie schauen Sie da drauf? Ist das eine Chance, und was beobachten Sie in dieser ganzen Finfluencer-Community?
Ja, also aus meiner Sicht ist es wirklich Fluch und Segen zugleich. Wir haben hervorragende Möglichkeiten, eine breite Masse an Menschen zu erreichen. Gleichzeitig ist es im Moment eben so, dass es für jemanden, der jetzt sich mit dem Thema beschäftigen möchte, sich aber noch nicht auskennt, echt schwierig ist zu unterscheiden, ne? Ist es jetzt qualitativ hochwertig oder nicht? Und wir haben da unterschiedlichste Initiativen dazu gestartet. Zum einen haben wir zusammen mit Defino, Institut für Finanznorm, einen Zertifizierungsprozess für Finanzbildungsangebote gestartet. Das ist letztes Jahr als Pilotprojekt gestartet und soll praktisch den guten, qualitativ hochwertigen Angeboten wirklich die Möglichkeit geben, sich abzuheben von denen, naja, ich sage mal, die 3 Aktien gekauft haben und jetzt allen anderen erklären, wie man Geld anlegt. Ja, das ist das eine. Und zum anderen ist es auch noch eine relativ neue Info. Wir haben, ich bin ja auch im Beirat des Normenausschusses Finanzen des Deutschen Instituts für Normung, DIN. Wir kennen alle DIN A4, ja. Und da gibt es auch eine DIN für die private Haushaltsanalyse. Da gibt es einen Normenausschuss und wir haben vorletzten Monat im Februar einen Antrag gestellt, dass wir gerne die Entwicklung einer DIN-Norm für die Finanzbildung anstoßen möchten. Ich glaube, dass das nicht ganz trivial wird. Das wird sicherlich herausfordern, aber dieser Antrag wurde angenommen. Das heißt, es wird jetzt auch auf der Ebene eine Norm entwickelt, wie qualitativ hochwertige Finanzbildung sein sollte. Was ist da drin? Gar nicht mal unbedingt inhaltlich, sondern eher Transparenz. Also wann mache ich Finanzbildung und wann vertreibe ich vielleicht noch was? Ja, also mache ich transparent, was ich da mache, wenn ich irgendwelche Kickbacks bekomme oder Affiliate-Links verteile? Oder wie ist auch die Ausbildung derjenigen, die über das Thema sprechen und so weiter? Also sozusagen auf der normativen Ebene zu schauen, was können wir da für einen Beitrag leisten. Immer mit dem Hintergrund, dass die guten Angebote auch eine Chance haben, als wirklich qualitativ hochwertige Angebote wahrgenommen zu werden. Ja.
Jetzt habe ich auch wieder was Neues gelernt. Also ich habe unheimlich viel Neues gelernt, aber das war mir wirklich völlig fremd bislang, dass es eine DIN-Norm auch genau in diesem Bereich gibt. Dass sie daran mitwirken, das ist ja wirklich interessant. Das werde ich mir im Nachgang nochmal auch genauer anschauen. Lassen Sie mich einmal nochmal, wenn wir so ein bisschen auch in Richtung Schlusskurve gehen, Frau Löhr, nochmal das große Bild zeichnen. Wir haben jetzt über Finanzbildung und Finanzkompetenz gesprochen. Wir haben über das Geschlechtergap in dem Bereich gesprochen. Da gibt es ja einen ganz großen Zusammenhang, nämlich die Frage auch, die Vereinbarkeit von Karriere, Familie und Finanzen. Ja, wie bleibt man wirtschaftlich unabhängig, auch wenn man wegen der Geburt eines Kindes beispielsweise kürzer tritt? Das ist ja zunehmend auch eine Frage übrigens auch für Männer, die sich die stellen, aber eben vor allem traditionell, vor allem Frauen, die damit konfrontiert sind. Wie schauen Sie da drauf? Gibt es da auch Tipps Ihrerseits, wie man möglicherweise diese Vereinbarkeit bestmöglich Karriere, Familie und Finanzen irgendwie hinbekommt? Welche Erfahrungen haben Sie da auch, wenn Sie mit Studierenden genau zu den Themen sich austauschen?
Ja, also persönlich kann ich da sozusagen eine kleine Anekdote vorschieben. Ich habe nämlich, als ich noch keine Kinder hatte, mit einer dreifachen Mama gesprochen über das Thema. Und die sagte, ob eine Beziehung gleichberechtigt ist, zeigt sich, wenn das erste Kind auf der Welt ist. Und ich konnte mit diesem Satz nichts anfangen, wirklich gar nichts. Und dann kam das erste Kind und dann hatte ich, ach so, das meint sie. Weil wenn junge Paare dann Kinder bekommen, dann ist es häufig so, dass so eine unsichtbare Kraft auf einmal die Rollenverteilung, wie auch immer, wie man es irgendwie vielleicht von zu Hause gekannt hat oder wie auch immer. Das heißt, auch hier wieder keine bewusste Entscheidung. Also, ja, wir wollen uns beide drum kümmern. Ja, okay, vielleicht passiert das noch. Aber wie es dann wirklich auszusehen hat, das nicht. So, ich war da so ein bisschen durch diesen Satz, der ist mir im Kopf geblieben, auf HAB 8 und muss sagen, diese Gespräche, also dass man es wirklich zu einer informierten und bewussten Entscheidung auch da macht, das ist unglaublich wichtig und das ist aber auch gar nicht unbedingt so einfach. Und das hat nichts mit dem bösen Willen von Seiten der Männer zu tun oder von irgendwem, sondern weil das einfach auch so eine besondere Situation ist, ja, und das natürlich eine Phase ist, wo ganz viel durcheinander geworfen wird. Und die Gefahr dann groß ist, dass die Frau im Grunde in eine Position kommt, wo es langfristig für sie Nachteile bedeutet. Das heißt, dieser finanzielle Ausgleich oder dieses Weiterführen von Altersvorsorgeverträgen oder wirklich zu gucken, Moment mal, wenn ein Partner zu Hause bleibt oder nur Teilzeit arbeitet, wie erfolgt der Ausgleich? Das ist eigentlich einfach, aber es wird ganz oft dann doch nicht so gemacht, weil natürlich wird dann das als Familie gesehen und so weiter und so fort. Sie sagten es schon, ne? Trennungen passieren jeden Tag. Das heißt, da wirklich von Anfang an seine finanzielle Selbstständigkeit nicht aufzugeben, sondern wirklich das auch nicht arbeitsteilig komplett abzugeben. Ja, das erfahre ich immer wieder leider. Ja, ja gut, nee, wir haben das so aufgeteilt. Ich kann das bei anderen Themen verstehen. Beim Thema Finanzen würde ich wirklich davor warnen und würde sagen, dass jeder Partner für sich, egal jetzt ob Mann oder Frau, einfach seine Finanzen schon im Blick hat und guckt, hey, ist das jetzt noch passt es noch für mich oder ist es auch gerecht? Und wir nehmen natürlich sehr oft die Perspektive der Frauen ein, auch ich logischerweise. Ich weiß aber auch, dass die Perspektive der Männer auch ziemlich wichtig ist, mal zu sehen, weil erstens, ich kenne auch Männer, die fühlen sich gar nicht unbedingt so wohl, die alleinige Verantwortung zu haben, aber ist als Mann auch gar nicht so einfach, das zu adressieren. Ja, also das gibt's auch. Es gibt ja gar nicht nur dieses Schwarz und Weiß. Und sie sagten es auch genau, wenn die Männer dann weniger arbeiten wollen, haben die auch bei sich sozusagen im Umfeld, je nachdem. Ja.
Rechtfertigungsdruck.
Genau. Ne? Also ist auch gar nicht so einfach. Das heißt, aus meiner Sicht ist es schon ein Thema, gerade bei jungen Menschen, wo man sowohl Frauen als auch Männer und alle im Grunde mit einbeziehen sollte, damit einfach da eine gerechte Situation dann hergestellt werden kann. Also dieses informiert und bewusst ist hier auch unglaublich, weil viel geschieht unbewusst. Und dann sind wir bei dem Punkt, wo sie sagten wieder, naja, dann wird es eigentlich viel zu spät erst bewusst, dass das nicht in Ordnung ist, ja, dass das sich auch nicht mehr gut anfühlt. Das Blöde ist, das dann irgendwann umzudrehen, das wird dann oftmals auch umgedeutet, ne? So wie früher hast du es gerne gemacht und jetzt nicht mehr und dann wird das auf die emotionale Ebene möglicherweise geschoben. Dabei ist es eigentlich wirklich nur etwas, was man ja erstmal rational gegeneinander abwägen sollte, damit eben keiner der Partner benachteiligt ist.
Das finde ich nochmal ein starkes Plädoyer von Ihrer Seite und ich würde es vielleicht dahingehend bekräftigen. Es ist ja schon so, dass das Reden über Geld, über Finanzen im Freundes-, im Familienkreis ja irgendwie eine unangenehme Angelegenheit. Ja, Sie hatten ja vorhin über die Mindset-Frage gesprochen. Das ist in anderen, ich will gar nicht sagen Kulturkreisen, aber gerade in angelsächsischen Kulturkreisen eine Selbstverständlichkeit. Da wird wahrscheinlich ein bisschen zu viel darüber gesprochen. So wie Sie das vorher gesagt hatten, ich glaube, das gilt es auch im familiären Bezug und vielleicht muss man genau das aufbrechen, es selbstverständlicher machen. Ja. Sie hatten das ja eben angesprochen, übrigens gilt für mich auch. Ich habe mich ertappt gefühlt, als Sie das gesagt haben, auch wir, meine Frau und ich, haben zwei kleine Kinder, haben den Anspruch einer gleichberechtigten Partnerschaft, Care-Arbeit bestmöglich gleich auch aufzuteilen. Wir sehen aber auch jeden Tag, wie hart wir mit Kompromissen ringen. Es muss auch jeder den Weg für sich finden und es gibt auch mal unterschiedliche Lebensphasen, das ist ja auch klar, aber mir ging es so, wie Sie das gesagt haben, da waren wir noch ziemlich naiv, als die Kinder noch nicht da waren und dann kam die brutale Realität und man muss jeden Tag so sich selbst sozusagen kontrollieren. Aber auch da fangen natürlich auf einmal solche Themen an, der eine Partner bekommt eine Gehaltserhöhung und man hat irgendwie ein Gemeinschaftskonto, wo man einzahlt. Und es ist natürlich nicht fair, dass einfach nur beide den gleichen Beitrag da einzahlen, sondern wenn der andere mehr verdient und das Mehrverdienen vielleicht durch den anderen mit ermöglicht wird, weil ein Stück weit auch mehr Arbeit da über freiwillige Arbeit zu Hause oder Care-Arbeit übernommen wird, dann muss es ja auch eine Form der Kompensation an der Stelle geben. Und da merke ich schon, damit tut man sich insgesamt eher schwer. Und ich glaube, dass frühzeitig zu lernen und auch ein bisschen zu trivialisieren, ist dann vielleicht auch der Schlüssel, gute Wege da zu finden. Und genau das, was ich ja quasi als Frage an Sie adressiert hatte, nämlich Karriere, Familie und Finanzen irgendwie auch gut zusammenzubringen.
Genau.
Frau Löhr, ich will nochmal einen Werbeblock an der Stelle starten. Wir hatten übrigens dazu neulich auch einen Podcast, nämlich der Aspekt Steuern und Steuer macht Schule. Das ist ein Projekt, der Steuer- und Finanzverwaltung des Landes Baden-Württemberg zusammen auch mit dem Kultusministerium, wo wir in Schulen gehen, um über das Thema Steuern in Schulen zu sprechen. Jetzt könnte man sagen, ja, das ist ja wieder der gierige Staat. Kaum engagieren sich mehr Menschen irgendwie am Kapitalmarkt und sparen vor, ist schon der Staat auf der Matte und will seinen Anteil. Auf der anderen Seite ist das, glaube ich, auch ein wichtiger Aspekt von Finanzbildung, zu wissen, dass es einen Unterschied zwischen Brutto- und Nettorendite gibt und was ein Freibetrag ist und wie man eine Einkommensteuererklärung gut ausfüllt und warum der Staat überhaupt Steuern einnimmt, damit er auch in gute Bildung beispielsweise investieren kann. Haben Sie dazu eine Meinung, wie man das Thema Steuern auch stärker im Lebensalltag sozusagen integriert? Weil auch da ist meine Erfahrung, dass das ein Thema ist, mit dem Leute möglichst einfach wenig zu tun haben möchte und was einfach auch sehr negativ konnotiert ist. Wie ist Ihre Erfahrung in der Hinsicht, wenn man über das Thema Steuern ganz explizit spricht?
Ja, also zunächst mal möchte ich Sie gerne einladen, dass Sie vielleicht nächstes Jahr bei der Global Money Week dabei sind. Das ist eine OECD-Aktionskampagne, wo wir von der DGFIN mit Jakob Risse und seinem Team Leading Organization sind. Das ist eine Woche im März, wo es wirklich um das Thema geht, breit deutschlandweit zu platzieren. Und da wäre das Thema vielleicht auch sehr schön, weil wir sind noch nicht so stark in Sachen Steuern thematisch da vertreten. Also es ist eine Mitmachkampagne, das vielleicht zunächst mal.
Okay, super.
Ja. Und dann, ich sehe das komplett ein, dass das Thema mehr Sichtbarkeit braucht, weil wir haben ja verschiedene, Gedanken, wenn wir an das Steuersystem denken. Und ein Aspekt, der zwar vielleicht auch gern übersehen wird, ist der Inzentivierungsaspekt. Also ich kann ja auch eben entsprechend steuern, ich sage jetzt mal, weiß ich nicht, fremdvermietete Immobilie oder wie auch immer, ja, die sind ja anders, werden ja anders behandelt als Eigenheim. So, da steht ja ein Gedanke dahinter. Und nur wenn ich als Privatperson auch dieses Steuersystem verstehe, kann ich natürlich auch schauen, ist da irgendetwas für mich auch interessant, um als privater Investor, ne, möglicherweise von dieser Inzentivierung auch
profitieren.
Ja. Und von daher finde ich das wichtig. Sie haben es gesagt, also junge Menschen wissen oft nicht den Unterschied zwischen Brutto und Netto oder Netto ist dann
eher der Supermarkt. Soll übrigens auch Politiker geben, die das manchmal durcheinander würfeln. Oh, habe ich gehört.
Ja. Ja. Ich zu Politiker und Finanzbildung bin ich jetzt mal ganz still. Aber da habe ich auch ein paar Zitate, aber das würde das jetzt sprengen.
Die holen wir mal anders raus. Ich hoffe, ich bin nicht dabei. Aber alles gut, Frau Löhr, machen Sie weiter.
Bisher nicht. Nein. Nee, wir brauchen ja eben genau diese Politiker und diese Akteure, die Finanzbildung sozusagen nach vorne bringen und Steuern, finde ich auch, ist ja im Grunde, wenn man so möchte, natürlich auch ein Ausgabefaktor, ja. Und ich habe Gestaltungsspielraum, so ehrlich muss man ja auch sein. Das hat ja auch gar nichts mit Steuerschlupflöchern oder sonst was zu tun. Es gibt Gestaltungsspielraum und auch dafür brauche ich natürlich erstmal das Grundverständnis, wie das System funktioniert. Und wenn ich sozusagen mir anschaue, ne, wie verschiedene Akteure in der Wirtschaftswelt eben damit umgehen, sind Steuern immer wieder ein wichtiger Punkt. Und das einfach sozusagen links liegen zu lassen, nein, das finde ich wichtig, das in den Fokus zu rücken.
Also, Vielen Dank auch für das Plädoyer, sehe ich nämlich genauso. Und zu dieser Money Week, dazu sprechen wir gerne nochmal, finde ich immer gut, wenn man die, wie sagt man, Awareness, die Sichtbarkeit und die Relevanz von dem Thema auch nochmal deutlich machen kann, weil ich finde, Sie sprechen es genau richtig aus. So wie Sie vorher zu Beginn des Podcasts ja gesagt haben, es gibt eine gewisse Informationsasymmetrie. Manche fühlen sich in dem Thema voll zu Hause und wissen, wie man Geld richtig und nachhaltig langfristig anlegt, und andere sind völlig überfordert. Das Gleiche ist ja auch bei den Steuern. Und die, die ein bisschen wohlhabender sind, haben in der Regel dann Zugang zu Experten wie Steuernberatern, die genau ihnen diese Wege aufzeigen, und deswegen auch da einfach faire Chancen herzustellen, frühzeitig Menschen für das Thema zu sensibilisieren, ist, glaube ich, genau richtig. Abschließende Frage. Frau Löhr, und ich erwarte keine Investment-Tipps in dem Sinne. Übrigens auch da haben sich Politiker immer mal wieder in die Nesseln gesetzt. Ich war selbst mal im Untersuchungsausschuss zum Thema Wirecard. Deswegen habe ich mir abgewöhnt, irgendwelche Investment-Tipps zu geben, ausgenommen natürlich eine baden-württembergische Staatsanleihe. Da macht man nie was verkehrt.
Da muss ich jetzt aber nichts zu sagen.
Müssen Sie nichts dazu sagen, sondern ich wollte von Ihnen nochmal hören. Jetzt stellen Sie sich mal vor, jetzt hat hier jemand den Podcast gelauscht, ein Hörer oder noch besser eine Hörerin, und hat gesagt, Mensch, ich habe da mit dem Thema bislang wenig zu tun gehabt, aber ich will da jetzt einfach mal loslegen. Wo fängt man eigentlich an? Weil das ist ja schon eine ganz schöne Odyssee und auch ein komplexes Thema. Wenn Sie jetzt jemanden, der wirklich weit weg vom Kapital- und Finanzmarkt ist, aber sagt, ich will da jetzt einfach mehr machen und sei es nur mal ein paar Euro jeden Monat beiseite in irgendwie ein Aktiendepot oder sowas stecken, wo fängt man eigentlich an, damit das am Ende auch zu was führt und man nicht wieder die Motivation auf halbem Wege verliert?
Ja, das stimmt. Also das Wichtigste ist tatsächlich anzufangen, also den ersten Schritt zu gehen. Und der erste Schritt ist im Grunde so eine Übersicht zu haben. Ja, also mal vielleicht sozusagen samstagmorgens sich einen Kaffee zu machen, einen Küchentisch abzuräumen oder was, und dann mal alles auf den Tisch holen oder auch natürlich virtuell. Und dann sich zu überlegen, okay, sozusagen, das ist meine jetzige Situation. Wo will ich denn eigentlich hin? Also warum mache ich mich jetzt auf den Weg? Weil Finanzen sind das meist aufgeschobene Thema überhaupt. Dieses Anfangen, ja, ist das Wichtigste, und dann eben dranbleiben. Und dann ist es gut, wenn ich für mich ein Ziel verknüpft habe, was für mich emotional ist, was für mich wirklich einen Mehrwert bringt. Und dann kommt es natürlich so ein bisschen drauf an, habe ich Konsumschulden, ja, dann wäre das sozusagen ein Schritt, das mal abzubauen. Habe ich eine eiserne Reserve? Ja, das ist letztlich ein schönes Ziel, um sozusagen mal die Sicherheit zu haben. Und wenn es in Richtung Absicherung und Vorsorge geht, kann ich nur die DIN-Analyse empfehlen, weil ich da dann eben objektiv sehe, welche existenziellen Risiken sollte ich wirklich absichern. Sonst weiß ich ja nie so genau, wer empfiehlt mir was, aus welchen Gründen, ja. So, und dann habe ich eine Basis, und dann würde ich wirklich jedem ans Herz legen, risikobehaftete Anlagen nicht direkt auszuschließen, ja. Denn Risiko ist finanzwirtschaftlich gesehen eine Abweichung vom erwarteten Ergebnis, ja. Das kann positiv wie negativ sein, das ist eine Schwankung, ja. Aber diese Schwankung erstmal nicht direkt auszuschließen, sondern zu sagen, naja, wenn ich Vermögen aufbauen möchte, dann brauche ich Rendite. Rendite und Risiko gehört zusammen. Ja. Und sich mal das durch den Kopf gehen zu lassen, nicht direkt abtun und sagen, nee, Risiko geht gar nicht, wie wir es in Deutschland oftmals machen. Da sind wir wieder bei dem Punkt, privates Kapital für Investitionen. Ja. Ganz viele Menschen haben nicht an dem Wertzuwachs der Kapitalmärkte in den letzten Jahren partizipiert, weil sie einfach nicht investiert waren. Wenn wir uns anschauen, wie viel sind investiert, ist es sehr wenig. Das heißt, diese Basis zu bauen und dann zu sagen, ich mache mich auf, und dafür brauche ich eben Finanzbildung. Und mich da sozusagen mit so einem Mindset auf den Weg zu machen, ich bin auf dem Weg, und ich lerne sozusagen Schritt für Schritt.
Also klarer Appell, klares Plädoyer, Frau Löhr, am Samstag an den Küchentisch nach dem Frühstück sich hinsetzen, ein bisschen mal die Themen ordnen, die Gedanken ordnen und einfach irgendwie mal loslegen. Ganz herzlichen Dank für Sie, für die Einblicke zum Thema Finanzbildung, Finanzkompetenz. Ich würde sagen, wir beide bleiben jeder an seiner Stelle an dem Thema einfach am Ball, weil es wirklich verdammt wichtig ist. Für viele auch nicht nur wirtschaftliche, sondern glaube ich auch gesellschaftliche Fragen da draußen. Und insofern danke ich Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Alles Gute.
Ich danke Ihnen. Vielen Dank.
Cashflow ist ein Podcast des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg.